Leopold Arzt und die Rückkehr der katholischen Eliten. Und ich darf Klaus Taschwer und dann gemeinsam mit Andreas Huber um diesen Vortrag ersuchen.
Vielen herzlichen Dank für die Begrüßung. Schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich hier vor Ihnen, bei Ihnen referieren darf. Wir wenden uns mit unserem Referat, Andreas Huber und ich, nun der Nachkriegszeit, der Zeit nach 1945 zu und der Frage, warum es in der Medizin nach 1945 in Wien nicht wirklich zu einer Stunde Null gekommen ist. Es ist die Remigration grosso modo gescheitert. Also wir haben gehört, mehr als 50% des Lehrkörpers der Universität Wien in der medizinischen Fakultät wurden vertrieben aus vor allem rassistischen Gründen, aber auch aus politischen Gründen. Die wenigsten sind zurückgekehrt. Stattdessen kam es zwar nicht unmittelbar nach 1945, sondern ab Ende der 40er Jahre zu einer mehr oder weniger schleichenden Reintegration ehemaliger Nationalsozialisten. Das traf nicht nur auf die medizinische Fakultät der Universität Wien, sondern auf die Universität Wien insgesamt, auf die Wissenschaften in Österreich und die Medizin ganz generell zu, auch auf die Österreichische Akademie der Wissenschaften oder eben auch auf die Gesellschaft der Ärzte in Wien nach 1945. Die Frage ist, was steckt dahinter, dass sozusagen dieser Neuanfang nicht gelungen ist? Und eine unserer Antworten, die wir geben werden, die unseres Erachtens auch ein bisschen eine neue Antwort ist, es gibt da personelle Kontinuitäten, die bis jetzt ein bisschen übersehen worden sind, personifiziert durch Leopold Arzt und auch Wolfgang Denk, der ja nach 1945, ich glaube 24 Jahre lang Präsident der Gesellschaft der Ärzte in Wien gewesen ist, dass es da zu katholisch-antisemitischen Kontinuitäten kam, die bereits vor 38 wohl etabliert waren. Ein symptomatischer Brief zur Einstimmung ist ein Brief, den wir leider nicht kennen. Es gibt nur ein kurzes Fragment daraus, das aber für einen relativ großen transatlantischen Skandal gesorgt hat, nämlich eine Verstimmung auf diplomatischer Ebene zwischen den USA und Wien im Sommer 1946. Allem Anschein nach hat ein rückkehrwilliger Mediziner, der nach dem Anschluss 38 in die USA flüchten konnte, einen Brief aus Österreich erhalten. Er könne wieder an die Universität Wien zurückkehren. Und das ist das Zitat, das erhalten ist. Trotzdem vermutet wird, dass der eingeladene Jude ja sogar Sozialist sei. Das ist das Einzige, was wir inhaltlich aus diesem Brief wissen. Es gab da eine relativ eifrige Korrespondenz zwischen den USA und Österreich. Es wurde der damalige Unterrichtsminister eingeschaltet, der versucht hat, eine Erklärung für diese seltsame Formulierung zu finden. Ob dieser rückkehrwillige Mediziner zurückgekommen ist, wissen wir nicht. Was wir wissen, ist, dass der Absender dieses Briefes Leopold Arzt war, Dekan der Medizinischen Fakultät 1945, 46, nicht 47. Ups, das ist die falsche Richtung, Entschuldigung. Noch einmal zum universitären Wiederbeginn 1945. Also eigentlich hätte alles dafür gesprochen, dass man ganz neu anfängt. Ich erinnere an die Situation der Medizinischen Fakultät der Uni Wien. Bei Kriegsende 24 der 29 Professoren waren Nationalsozialisten. Das sind, glaube ich, Daumen mal Pi 83%. Das war auch der höchste Anteil an Nationalsozialisten in allen Fakultäten. Dazu gab es auch einen überproportional hohen Anteil an SA-Leuten und SS-Leuten. Die Fragen habe ich bereits formuliert. Suchen wir nach möglichen Antworten. Schon wieder die falsche Richtung, Entschuldigung. Eine anekdotische Antwort im Hinblick auf die Wiedergründung der Universität Wien wären zwei Anekdoten, die mir einfielen, als ich hierher gefahren bin. Wir sind hier in der Frankgasse Nummer 8. In der Frankgasse 1 wurde die Universität Wien am 15. April 1945 wiedergegründet. Da gibt es auch eine Tafel, die davon berichtet. Was diese Tafel nicht sagt, also die Tafel sagt, dass da sich das Institut für Ägyptologie befunden hat, wo eben die Uni Wien sich wieder begründet hat. Was die Tafel verschweigt, ist, dass dieses Institut für Ägyptologie in der arisierten Wohnung der Familie Horowitz sich Platz gemacht hat. Das ist die erste Anekdote zum Ort der Wiederbegründung. Die zweite Anekdote, es musste für die Sowjets ein Stempel der Universität Wien her, mit dem bestätigt werden konnte, dass die Universität wiederbegründet ist. Dieser Stempel kam so zustande, dass ein Student der Ägyptologie, Kurt Schubert, in das zerstörte Gebäude der Universität Wien eindrang. Aus dem Rektoratsbüro holte er sich den Nazi-Stempel mit dem Reichsadler und dann gingen sie rüber ins Dekanat für Theologie und da gab es einen Stempel aus der Zeit des Austrofaschismus mit dem Doppeladler drinnen und diese beiden Stempel wurden dann zu einem Stempel gemacht und das war der Gründungsstempel der Universität Wien nach 45. Aber jetzt zu den ernsten Fakten. Die gängigen Erklärungen, warum es zu keinem Neubeginn kam und warum die Remigration scheiterte, das sind einerseits die unsichere politische Situation Österreichs, ganz klar, es war nicht klar, ob Österreich möglicherweise der sowjetischen Zone einheimfällt. Es gab eine verheerende ökonomische Lage. Es gab aber auch ideologische Gründe. Ich habe hier ein Zitat von Ernst Topitsch mitgebracht. Also es gab nach 45 eine erstickende provinzielle Restauration. Klerikalismus habe sich verbreitet. Ernst Topitsch ging wenig später auch nach Deutschland. Wir würden eher argumentieren wollen, dass es zusätzlich sozusagen zu diesen misslichen ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen auch so etwas wie eine autochthone Provinzialisierung kam, wie Christian Fleck es schon vor 30 Jahren formulierte, und vor allem ein Wiederanknüpfen an die Zeit von 1938, vor allem durch Rückgriff auf Personen und Ideologeme des katholisch-autoritären Dolphins-Schulschnigg-Regimes. Und es geht sogar jetzt noch weiter zurück, also nicht nur auf die Zeit zwischen 34 und 38, sondern auch auf Mitglieder von antisemitischen Netzwerken, die bereits in den 20er Jahren sich herausgebildet haben. Ich will das nur ganz kurz am Akademischen Senat der Universität Wien 1946-47 exemplifizieren und einigen Personen, die da drauf sind. Rektor Ludwig Adamowitsch in der vorne, in der Mitte, war der letzte Justizminister des Ständestaats / Austrofaschismus. Richard Meister links oben war ein Mitglied der sogenannten Bärenhöhle. Das war ein antisemitisches Netzwerk an der Philosophischen Fakultät, die linke und jüdische Habilitationen bereits in den 20er Jahren verhindert hat. Gustav Enz ist der evangelische Theologe, der überhaupt in der NS-Zeit auch Dekan der Fakultät gewesen ist, der wird nahtlos nach 45 wieder übernommen. Wilhelm Czermak, Philosophische Fakultät, ist ebenfalls ein Mitglied dieser Bärenhöhle gewesen, also ausgewiesener Antisemit, selbst bezeichnet eher Faschist, kein Nationalsozialist. Also diese Leute waren alle nicht bei der NSDAP, aber trotzdem Gesinnungsgenossen in gewisser Weise. Er war außerdem Mitglied des Netzwerks der Deutschen Gemeinschaft, über die Andreas Huber gleich mehr sagen wird, ebenfalls antisemitisch. Und der zweite von rechts vorne ist Wolfgang Denk, der bereits erwähnte Wolfgang Denk, der nach 45 das Präsidium der Gesellschaft der Ärzte in Wien übernimmt. Diese Rückbesinnung oder dieser Rückfall in den Austrofaschismus, ohne dass es natürlich dann Austrofaschismus hieß, ging weit über die Universität Wien hinaus und wurde geschützt natürlich auch durch das Unterrichtsministerium korrespondierend. Der zuständige Sektionschef für die Hochschulen wird 1945 Otto Skrbenski. Der war in den 20er Jahren bereits für die philosophische und für die medizinische Fakultät in Österreich oder in allen österreichischen Universitäten zuständig, aber auch ab 1935 für die politischen Versäuberungen der Hochschulen. Das heißt, da ging es einerseits um die Entfernung der Nationalsozialisten, aber auch um die Entfernung von linken Studierenden wie dem späteren Bundeskanzler Bruno Kreisky. Skrbensky hat Kreisky damals nicht pardoniert. Sein Nachfolger im Unterrichtsministerium als Sektionschef für die Hochschulen wird Heinrich Trimmel, der ist ein früherer führender austrofaschistischer Studentenpolitiker, wird nach 1945 in ÖVP-Kreisen, also er war von der ÖVP als Faschist bezeichnet und nimmt es dann auch lächelnd zur Kenntnis. Er wird außerdem 54 bis 64 Unterrichtsminister und trägt ganz wesentlich zur Wiedereingliederung der Nationalsozialisten bei, da er schon vor 1938 ziemlich gute Beziehungen in diese Kreise hatte. Diese Nicht-Stunde Null, diese Kontinuitäten zurück zur Zeit vor 1938 zeigen sich entsprechend auch an den anderen wichtigen wissenschaftlichen und medizinischen Institutionen in Österreich und in Wien. Richard Meister, hier wird der 49 Rektor der Universität Wien, ist Vizepräsident und dann ab 51 Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, und Wolfgang Denk, ich habe es bereits erwähnt, wird bis 1968 Präsident der Gesellschaft der Ärzte in Wien. Das Foto, also Arzt sehen Sie, der kommt erst, Denk ist auch Rektor 48. Dieses Foto hier ist nicht ganz neu im Hinblick auf die österreichische bzw. universitäre Erinnerungspolitik. Möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Namen der Nazi-Rektoren, also Friedrich Knoll und Eduard Bernkopf, in der Zwischenzeit entgoldet worden sind. Und damit gebe ich weiter an Andreas Huber.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf jetzt fortsetzen mit Leopold Arzt, eine der führenden Persönlichkeiten der Wiener Medizinischen Fakultät im 20. Jahrhundert und insbesondere in der Zwischenkriegs- und Nachkriegszeit. Leopold Arzt wurde unmittelbar nach Kriegsende zum Dekan der Medizinischen Fakultät gewählt und von Viktor Mateka von der KPÖ auch mit der Wiedergründung der Gesellschaft der Ärzte in Wien betraut. Arzt war bereits in der Zwischenkriegszeit Dekan gewesen und hatte darüber hinaus auch die Funktionen als Senator, als Rektor und als Prorektor ausgeübt. Die Berufung von Arzt 1926 und erfolgte doch unter etwas dubiosen Umständen. Also ich habe erst letztens den entsprechenden Dekanatsakt auffinden können. Er war Drittgereiter und kurz bevor der Kommissionsbericht an das Ministerium erging, wurde der zweite Drittgereiter vom Vorschlag entfernt und Arzt dann schließlich 1926 zum Ordinarius für Dermatologie ernannt. Julius Wagner-Jaurig, und ich danke Josef Lade für dieses Zitat, und dabei handelt es sich nicht um das Geschönte aus der von Leopold Schönbauer herausgegebenen Autobiografie von Julius Wagner-Jaurig. Dieser schreibt in seinen nicht geschönten Erinnerungen: Mit Arzt zog in das Professorenkollegium ein äußerst aktives Mitglied ein, das nichts von sachlichen Gesichtspunkten, sondern alles von extrem klerikal-monarchistischen Standpunkte aus behandelte und der Hauptexponent des Niederganges der Fakultät wurde. Es wurde ihm sein Wirken in diesem Sinne sehr erleichtert, als man ihn gleich 3 Jahre nacheinander zum Dekan machte. Leopold Arzt wurde 1927 das erste Mal zum Dekan gewählt Und das ist schon einmal ein Umstand, der einige Fragen offen lässt in einem Universitätssystem, das in den 1920er und 1930er Jahren doch das sogenannte Anciennitätsprinzip exekutierte. Das heißt, der Dienstälteste wurde dann in der Regel zum Dekan oder Rektor gewählt und nicht jemand, der gerade eben zum ordentlichen Professor ernannt worden war. Hinzu kommt auch die Frage, wie es dann jemand wie Arzt schafft, seine Agenda, zumindest behauptet das Julius Wagner-Jauregg, dann auch durchzubringen. Die Spur diesbezüglich führt in die Elisabethstraße 9 bzw. in den Schillerhof, der hier abgebildet ist. Und dies war die Zentrale der deutschen Gemeinschaft. Die deutsche Gemeinschaft, ein Geheimbund, ein Zusammenschluss aus katholischen und deutschnationalen Eliten, der von 1919 bis 1930 Bestand hatte. Und Leopold Arzt trat diesem Geheimbund höchstwahrscheinlich in den Jahren 1926 oder 1927 bei, also unmittelbar nach seiner Berufung an die Universität Wien. Diese deutsche Gemeinschaft hatte sich zum Ziel gesetzt, Juden, aber auch etwa Liberale und Linke von einflussreichen Posten auszuschließen und im Gegenzug die eigene Klientel zu fördern. Leopold Arzt war dann später Multifunktionär im Dollfuß-Schuschnigg-Regime, unter anderem Vertreter der Hochschulen, aber auch im Bundesrat aktiv. Und also ich beschäftige mich etwas näher auch mit akademischen Funktionären und meines Wissens gibt es keinen zweiten, der ähnlich lange Funktionär der Universität Wien gewesen war, nämlich insgesamt 17 von 21 Studienjahren, in denen er Ordinarius an der Universität Wien gewesen war. Offen ist nach wie vor die Frage, ob und inwiefern Arzt auch daran Anteil hatte, dass in den Jahren 1933 bis 1938 relativ viele Mitglieder der Fakultät jüdischer Herkunft pensioniert oder man könnte auch sagen zwangspensioniert worden waren. Also der Rückgang der Professoren, die Zahl der Professoren ging von 60 auf 39 zurück, wobei dann verhältnismäßig viele jüdische Mitglieder der Fakultät davon betroffen waren. Das heißt, bei den Ordinarien ging der Anteil von 24 auf 11% zurück und bei den außerordentlichen Professoren von 47 auf 26%. Zweite Schlüsselfigur, die Klaus Taschwer bereits eingangs erwähnt hat, ist Wolfgang Denk, ein hochangesehener Chirurg, der 1928 von Wien nach Graz oder aus Wien nach Graz berufen wurde und ab 1931 dann Leiter der zweiten chirurgischen Universitätsklinik in Wien wurde. Wolfgang Denk war ebenso wie Leopold Arzt Mitglied des Vereins Deutscher Ärzte in Österreich, einer Vereinigung, die jüdische Ärzte von der Mitgliedschaft ausschloss und es durchaus auch sich zum Ziel gesetzt hatte, die jüdische Ärzteschaft insbesondere in Wien finanziell und auch generell zu schwächen. Wolfgang Denk wurde im Hinblick auf seinen Antisemitismus, aber vor allem auch bekannt durch einen Brief aus dem Jahr 1939 anlässlich der geplanten Übersiedelung der AMA, der American Medical Association, von Wien nach London. Also ein Schritt, der angesichts der Massenvertreibungen gesetzt werden sollte. Und obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich über 200 Mitglieder der Fakultät aus sogenannten rassischen Gründen enthoben worden waren, schrieb Denk in diesem Brief gemeinsam mit 12 anderen Medizinern, also Professoren und Dozenten, darunter auch Lorenz Böhler, dass ihnen nicht ein Fall bekannt sei, in denen ein Professor, Zitat, aufgrund seiner rassischen oder religiösen Herkunft enthoben worden sei. 1948 wurde dieser Fall dann in der Presse publik anlässlich der Wahl zum Rektor der Universität Wien. Konsequenzen für Denk hatte das allerdings nicht. 1945 wurde er dann zum Präsidenten der Gesellschaft der Ärzte gewählt und mir wurde gerade signalisiert, wir sind schon etwas knapp in der Zeit, darum werde ich mich etwas beeilen. Okay, oder auch nicht. Der Arzt Wolfgang Denk versuchte sich dann in den 1950er Jahren dann auch als Politiker bzw. als Präsidentschaftskandidat, und es zeigt ganz gut, dass Denk ideologisch irgendwo zwischen katholischem und deutschnationalem Milieu angesiedelt war, dass er dann eben als gemeinsamer Kandidat sowohl von ÖVP als auch von FPÖ präsentiert wurde. Die Wahl verlor er aber dann letztendlich. Und wir, also Klaus Taschwa und ich, machen sehr wohl Persönlichkeiten wie Wolfgang Denk oder auch Leopold Arzt dafür verantwortlich, dass es in der Gesellschaft der Ärzte in puncto korrespondierende Mitglieder dann doch zu einem gewissermaßen Aufnahmestopp von ehemals Vertriebenen und ins Ausland geflüchteten Medizinern und Medizinerinnen kam. Und dementsprechend, wir auch von keiner Stunde Null sprechen können, und obwohl sowohl Denk als auch Arzt nicht unbedingt unterstellt werden kann, dass sie maßgeblich an der Rückholung ehemaliger Nationalsozialisten interessiert gewesen waren, so standen sie doch für eine Fortführung des Provinzialismus aus der Zeit von 1934 bis 1938. Einige Worte noch zur Remigration oder besser gesagt zur gescheiterten Remigration. Angesichts der zahlreichen Mediziner und Medizinerinnen, die 1938 oder nach 1938 vertrieben worden waren, ist die Anzahl jener, die nach Wien, die nach Österreich zurückkehrten, äußerst gering. Wirft man etwa einen Blick ins Personalverzeichnis der Universität Wien Anfang der 1950er Jahre, so finden sich dort nur Hans Hoff, Felix Mandl, Franz Peter, Max Schacherl oder auch Fritz Lieben, der 1953 wieder nach Wien zurückkehrte. Was diese Persönlichkeiten, abgesehen von Hoff, der 1950 ein Ordinariat erhielt, gemein haben, ist der Umstand, dass so gut wie niemand von ihnen eine Professur erhielt. Als Gegenbeispiel dazu möchte ich hier jetzt anführen, und hier komme ich wieder auf Leopold Arzt zurück, die Histologin Karla Zawisch-Osenitz, der von Leopold Arzt im Jahr 1945 oder in der unmittelbaren Nachkriegszeit eine Professur versprochen wurde für den Fall, dass sie nach Österreich zurückkehrt. Das ist ein Umstand, eine Passage, die sich bei aus sogenannten rassischen Gründen Vertriebenen so gut wie nie fand. Und Karla Zawisch-Osenitz wurde dann auch 1947 außerordentliche und 1956 ordentliche Professorin der Universität Graz. In der Gesellschaft der Ärzte scheint sie ab 1946 als korrespondierendes Mitglied auf, was nicht unwichtig ist, bei Frau Zawisch-Osenitz anzuführen, ist der Umstand, dass sie in der katholischen St. Lukas-Gilde aktives Mitglied gewesen war. Warum es zu diesem Aufnahmestopp 1949-50 kam oder dann relativ wenige der ehemals Verfolgten wieder aufgenommen wurden, könnte auch erklärt werden mit dem Austritt der KPÖ und Matejka aus der Wiener Stadtregierung, aber auch mit dem Amnestiegesetz 1948 und der verstärkten Reintegration ehemaliger Nationalsozialisten, wodurch sich sozusagen der unter Anführungszeichen Bedarf an Migrantinnen und Migranten sozusagen senkte. Ein wichtiger Punkt bei der gescheiterten Emigration sind, und das ist meines Erachtens sehr wichtig anzuführen, es kommen da natürlich mehrere Faktoren zusammen. Das ist einerseits natürlich der mangelnde Wille von führenden Funktionären, auch bei den Behörden, diese Personen zurückzuholen. Es ist der Umstand mit zu berücksichtigen, dass sich viele natürlich eine neue Existenz aufgebaut hatten, in führenden Positionen in Kliniken oder auch Universitäten tätig gewesen waren. Sie müssen sich aber auch veranschaulichen, dass ein Recht auf Rückkehr sozusagen nur bestand, wenn sie verbeamtet bzw. im öffentlichen Dienst tätig gewesen waren 1938. Und bereits in der Zwischenkriegszeit, ab Mitte, Ende der 1920er Jahre, verhältnismäßig wenige Mitglieder, wenige Personen jüdischer Herkunft etwa in den Krankenanstalten oder insbesondere auch an der Universität angestellt worden waren. Und das führte dann dazu, dass etwa Ende 1937 Professoren jüdischer Herkunft an der Wiener Universität, also an der medizinischen Fakultät, im Schnitt 66 Jahre alt waren. Dozentinnen und Dozenten waren 56 Jahre alt, deutlich älter als ihre nicht-jüdischen Kolleginnen und Kollegen. Also die Differenz beträgt dann irgendwo zwischen 6 und 8 Jahre, je nach Statusgruppe. Das heißt, die Verfolgten waren relativ alt, was natürlich bei einer allfälligen oder zu diskutierenden Rückkehr etwa 1950 oder in den 1950er Jahren natürlich mit zu berücksichtigen ist. Dennoch gab es durchaus Chancen, etablierte Mediziner und Medizinerinnen, die geflüchtet waren, zurückzuholen, und das illustriert sehr gut eine Liste, die von Friedrich Hayek und Gerald Sturz 1958 erstellt worden war und die erstmals Mitte der 90er Jahre von Christian Fleck zitiert wurde. Und hier sind insgesamt 92 Medizinerinnen und Mediziner angeführt, fast durchwegs in renommierten Positionen tätig. Auffallend ist auch hier ein relativ hohes Durchschnittsalter, das liegt bei 63 Jahren. Dennoch gab es relativ viele, die gewissermaßen am Zenit oder in einem Stadium ihrer wissenschaftlichen Karriere standen, wo eine Rückkehr durchaus möglich gewesen wäre. Wirft man nun einen Blick auf die korrespondierenden Mitglieder der Gesellschaft der Ärzte, so stellt sich heraus, dass insgesamt 20 dieser 92 korrespondierende Mitglieder waren, von diesen 20 allerdings nur 2 nach 1900 geboren worden waren. Also ich bin jetzt natürlich kein Experte für die Geschichte der Gesellschaft der Ärzte, es sind Josef Lade oder auch Hermann Zeitelhofer, aber es zeigt doch ganz gut, dass auch in die Gesellschaft der Ärzte vorrangig Personen wieder aufgenommen wurden, die bereits vor 1938 etabliert, sprich habilitiert gewesen waren und zu großen Teilen schon in der Gesellschaft der Ärzte als Mitglieder aufgeschieden sind. Als letzte Folie haben wir Ihnen noch diese Grafik hier vorbereitet, die auch zeigt, dass die Jahre nach 1945, die ersten Jahrzehnte nach Kriegsende, sehr wohl auch als eine Krise der Medizin zu verstehen sind, und das zeigt sich an der Zahl der Professuren, zumal die Zahl der Professuren an der Wiener Medizinischen Fakultät erst in den 1970er Jahren den Stand wieder erreicht hatten, der 1927 zu verzeichnen gewesen war. Danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank an Klaus Taschwer als Historiker und uns allen bestens bekannter Journalist, Wissenschaftsjournalist und auch Autor. Das letzte Buch, das ich von Ihnen lesen durfte, war über Konrad Lorenz. Und an Andreas Huber. Andreas Huber ist ja Kollege, Mitarbeiter im Team von Professor Tschech. Und wir sind jetzt bereit und haben eben auch ausreichend Zeit, was eher unüblich ist, in Veranstaltungen für Fragen.
Anlässlich dieses Diagramms hier, 1949 war der niedrigste Stand an Habilitierten und an Professoren. War das niedriger als 1945 oder 1946? Oder wissen Sie da die Zahlen nicht?
Es war tatsächlich deutlich höher als 1945, 1946. Also die medizinische Fakultät, also eine Besonderheit sozusagen der medizinischen Fakultät war der Umstand, dass einerseits die Zahl oder der Anteil der Vertreibungen extrem hoch gewesen war, also verglichen mit anderen Fakultäten, und zweitens dann eben auch der Anteil der ehemaligen Nationalsozialisten verhältnismäßig hoch gewesen war. Und das führte wirklich auch dazu, dass etwa im Vergleich zur philosophischen Fakultät dort extremer Personalmangel gegeben war und bedingt durch sehr, sehr geringe Remigrationsraten dann wirklich auch des ehemaligen Nationalsozialisten gewissermaßen in die Hand gespielt hat.
Ich habe es eingangs erwähnt, zu Kriegsende waren es 29 Professoren. Also zum Ende des Nationalsozialismus, also da sind ja dann auch noch einmal einige Professuren nachbesetzt worden, waren es 29, von denen, wie gesagt, waren 83% Nationalsozialisten.
Herr Professor Dickmann.
Ja, Frau Professor Angetter, vielen Dank für die Zitierung meines Vaters. Mein Name ist Albert Tuchmann. Ich bin Chirurg. Ich bin ohne Hass und ohne Emotion aufgezogen worden. Mein Vater war dann fast 25 Jahre Chefarzt der Wiener Gebietskrankenkasse, hat maßgeblich das Gesundheitswesen in Österreich aufgebaut. Jetzt zwei Bemerkungen, eine zur Vergangenheit. Man sollte überlegen, der Name Denk ist hier eigentlich am meisten gefallen. Auch Denk hatte medizinische Qualitäten. Ich glaube, erste Lungenresektion Europas oder weltweit. Auch Billroth hatte Qualitäten. Aber es ist gut, wenn man im Auge behält, dass diese Leute Nazis oder Antisemiten waren. Und man sollte es eigentlich immer in einer Nebenbemerkung erwähnen. Genauso wie es einen Dr. Karl-Lueger-Ring nicht mehr gibt. Der heißt Universitätsring. Und ich weiß auch nicht, ob das Billroth-Haus Billroth-Haus heißen würde, wenn man den Antisemitismus des Herrn Billroth hervorstreicht. Ein Blick in die Gegenwart und in die Zukunft und zum Antisemitismus, mir ist da ein Artikel zugespielt worden, in dem sehr klar gesagt wird, der Jude ist so lang genehm, solange er sich still und nett verhält, aber wenn er aufbegehrt, wenn er sich seines Lebens wehrt, wie in Israel, dann erwacht wieder der Antisemitismus.
Berti, ich glaube, der Antisemitismus braucht nicht erwachen, er ist da, nur er kommt an die Oberfläche. Das ist es und das haben wir jetzt erlebt, wenn du immer hörst, from the river to the sea. Also Antizionismus ist das euphemistische Wort für Antisemitismus. Und wir haben es als Kinder auch erlebt und wir wissen auch, dein Vater hat auch vielen Menschen das Leben retten können, nicht allen. Und mein Vater hat einmal gefragt, wie man gesagt hat, wie konnten sie überleben? Hat er gesagt, es haben uns auch hochrangige Nazis geholfen. Warum sie es getan haben oder nicht, ist nicht klar. Es waren auch da Nazis zuständig, auch die haben manchmal Menschlichkeit gezeigt oder auch nicht mehr helfen können, um nicht selber geliefert zu werden. Das Bild ist ungeheuer facettenreich. Mit uns Jungen, wir wussten zwar später, nicht als kleine Kinder haben wir nicht gewusst, was passiert ist, als Größere haben wir es erfahren, aber alles ist auch nicht zu uns gekommen. Aber es war keine Schwarz-Weiß-Welt, es gab viele Schattierungen. Das darf man nicht vergessen, aber was man wirklich nicht dulden kann, ist, dass man heute noch eine Judenfeindlichkeit zeigt. Man muss sie nicht lieben, aber man darf sie auch nicht hassen. Und man muss versuchen, Gerechtigkeit. Und wenn man sieht, was am 7. Oktober vor einem Jahr passiert ist, dann muss man auch verstehen können, dass das sehr, sehr viel geändert hat. Aber ich hoffe trotz allem, und ich bin sicher, du, Berti, auch, dass es endlich Frieden auch in dieser Region geben wird.
Danke, Liesl. Eine kurze Reflexion. Also mir ist in meinem bisherigen Leben Antisemitismus nicht vorgekommen, persönlich. So habe ich mein Leben erlebt. Es gab gegenüber mir nie einen Antisemitismus. Ich kann natürlich nicht sagen, wie weit Entscheidungen, die jetzt gegen Menschen gefallen werden, die Juden, Jüdinnen sind, irgendetwas vom Antisemitismus an sich haben. Aber wie gesagt, das ist ein Dunkelfeld, das wird niemand erfahren.
Danke. Der Professor Wollner hat sich, glaube ich, als Nächster gemeldet, dann Professor Stingel.
Ich habe zwar 12 Jahre nach Kriegsende zu studieren begonnen und wenn ich die damalige Fakultät von mir vorbei, die alle die Vorlesungen gehört habe, dann glaube ich, Herr Taschwer, dass ihr auf der medizinischen Fakultät den Einfluss dieser katholischen Eliten zumindest 10 Jahre später nach Kriegsende gewaltig überschätzt. Wenn ich mir die Professoren der damaligen Zeit anschaue, dann war der Großteil der, die eigentlich mehr oder minder geschickt, die schon bei der NSDAP dabei waren, reden wir offen, und dann 1-2 Jahre nach Kriegsende ihre Tätigkeit eingestellt oder nicht eingestellt haben und dann wieder automatisch ein. Die CVer, das ist ja die katholischen Elite der damaligen Zeit gewesen, das war nur ein paar. Fellinger war sicher der Exponent, der ja zusammen mit Tuchmann über viele Jahre die Primariate in Wien verteilt hat, im Landessanitätsrat, wenn ich das sagen darf, ich war dann viele Jahre später auch dort. Aber ich möchte was Zweites zu Denk sagen. Denk war ja mein Vorgänger. Und abgesehen von seinen hier Kritik an seiner Politik, möchte ich schon zwei Dinge zu seiner Ehrenrettung sagen. Erstens, Denk war einer der bedeutendsten Chirurgen Österreichs des 20. Jahrhunderts. Der war fachlich, da gab es keine Kritik, ist der Gründer der Thoraxchirurgie in Österreich. Da besteht keine Diskussion und das ist auch international anerkannt worden. Er ist schon in den 50er Jahren Mitglied der amerikanischen Thoraxgesellschaft geworden und die haben zu der Zeit 4 oder 5 Europäer als Mitglieder gehabt. Aber was ich persönlich beitragen kann, ich habe natürlich Denk nicht erlebt, aber ich habe bei seinem Nachfolger Kunz als junger Assistent angefangen und da waren eine ganze Reihe von Oberärzten, die alle Denkschüler waren. Und da muss ich sagen, kein einziger darunter war ein CVer, kein einziger war irgendwie aus dieser katholischen Ecke, sondern da waren schon einige, die meisten waren ja 20er-Jahrgänge, die im Krieg schon als Soldaten waren, die da eine ganz neue Generation waren und daher bezweifle ich stark, dass um diese Zeit, also ich meine, ich rede jetzt schon ab eben meiner Studentenzeit 57 bis 63, da ein extremer katholischer Einfluss war. Wohl war er im Forschungsförderungsfonds, er war in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, das hat ja letztlich, weil auch der Herr Vizebürgermeister Rieder da ist, zur Gründung der Boltzmann-Gesellschaft geführt, die als Gegengewicht zur schwarzen Furz, wenn ich das so sagen darf, Forschungsförderungsgesellschaft war. Also man muss, glaube ich, diese ganze Diskussion auch im gesamten politischen Umfeld sehen. Schließlich waren alle Unterrichtsminister seit Kriegsende noch Matek, also Hurdes, Kolb, wie Trimmel, Bischof Berzewitz, bis Mock, dann kam Firnberg, waren alles CVer und die haben natürlich massiven Einfluss auf die bis damals auf die Besetzungen der Lehrstühle an den Universitäten gehabt, aber eben weniger an der Medizin. Das war mehr an den Juristen und den Geisteswissenschaften. Also ich bin nicht so sicher, dass die medizinische Fakultät meiner Zeit so unter katholisch-CVerischen Einfluss gestanden ist.
Danke, Herr Professor Wollner. Herr Professor Stingl.
Ich bin vom Beruf ein Hautarzt und daher möchte ich etwas fragen zu Leopold Arz, den Sie genau besprochen haben. Die Wiener Hautklinik feiert heuer Jubiläum. 175 Jahre Wiener Hautklinik und da bemühen wir uns auch, unsere Vergangenheit Revue passieren zu lassen und die Höhen und die Tiefen auszuloten. Und da entstand eine Diskussion über Leopold Arzt und weil Sie ihn angesprochen hatten und herausgestellt hatten, habe ich Fragen. Nach meinem Wissen, aber Sie müssen mich korrigieren, wenn das nicht der Wahrheit entspricht. Nach meinem Wissen wurde Leopold Arzt 1938 nach dem Anschluss seines Amtes enthoben und wurde 1945 wieder eingesetzt. Ich hatte das so interpretiert, dass er ein Gegner des Nationalsozialismus war. Aber vielleicht war es nur so, dass seine Unterstützung der Vaterländischen Front ganz besonders stark war und er quasi politisch nicht tragbar war. Ich habe aber auch herausgehört aus dem, was Sie sagten, dass Evidenz da ist, dass er ein so quasi bekennender Antisemit war. Und entspricht das den Tatsachen, würden Sie das so behaupten? Eines weiß ich, sein Vorgänger im Amt, Professor Riehl, der war ein bekennender Antisemit. Der hat stolz erklärt, dass die Klinik judenfrei gemacht worden ist. Aber das war nicht Arzt, sondern das war sein Vorgänger Riehl. Also die Frage, warum Jobverlust und war er ein Antisemit?
Ja, Leopold Arzt wurde definitiv aufgrund seiner Involvierung ins Dolphus-Schuschnigg-Regime 1938 enthoben. Ich würde ihn auch keinesfalls als Sympathisant des Nationalsozialismus kategorisieren, also keinesfalls. Antisemitisch eingestellt war er definitiv, also dafür sprechen diverse einschlägige Mitgliedschaften. Was die Dermatologie bzw. seine Klinik betrifft, ist hervorzuheben, dass er trotz des relativ sehr, sehr hohen Anteils jüdischer Dermatologen in Wien bis 1938 keinen einzigen Juden als Assistenten eingestellt hat, hingegen etwa Mitglied einer deutschen nationalen Burschenschaft. Und dementsprechend muss man bei ihm natürlich differenzieren, ja? Ob er dezidierter Gegner des Nationalsozialismus gewesen war. Also ich finde, da geben die Quellen, also zumindest zum jetzigen Stand, nicht genug her, Sympathisant keinesfalls. Und er wurde dementsprechend auch nach dem Anschluss, nach dem sogenannten Anschluss, inhaftiert, gemeinsam mit zwei anderen hochrangigen Medizinprofessoren der damaligen Zeit.
Ich glaube, jetzt hört man mich. Ja. Ich möchte noch Stellungnahme nehmen zur Bemerkung von dir, Berti Tuchmann. Du hast ganz richtig etwas angesprochen, was immer so ein bisschen unter der Oberfläche brodelt. Das ist momentan nicht unser vordringlichstes Problem, aber die Diskussion um den Namen Billroth-Haus, die ja immer schon geführt wird. Ich bin nicht sicher, ob alle wissen, dass das Haus zwar, das wissen die meisten, 1893 von Theodor Billroth eröffnet wurde, noch ein halbes Jahr ungefähr vor seinem Tod, es aber bis zum Jahr 1919 nicht Billroth-Haus geheißen hat, sondern wenn man sich die alten Bilder ansieht, dann sieht man unter dem Gesimse die Schrift Gesellschaft der Ärzte in Wien oder vielleicht sogar damals noch zu Wien. Und 1919 ist eine Abstimmung unter der Leitung von Anton von Eiselsberg durchgeführt worden, ob man das Haus Billroth-Haus oder Skoda-Haus nennen soll. Damals hat der Skoda gegen den Billroth verloren. Es haben sich sicher die Chirurgen auch sehr dafür eingesetzt, haben sicher gute Argumente gehabt und es ist auch sicher kein Zufall, dass das dann 1919 umbenannt wurde. Es ist aber, das möchte ich nur sagen, pro futuro, diese Diskussion, ob das Haus jetzt Billroth-Haus ewig heißen wird oder nicht, wird sich wahrscheinlich in kurzer oder längerer Zeit sowieso erübrigen, weil wir gerade die Diskussion führen über den Namen Gesellschaft der Ärzte oder Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte und dann wird möglicherweise dieser Schriftzug oben sowieso geändert werden.
Danke. Das, was die Wiener Ärztekammer mittlerweile gemacht hat, Ärztinnen und Ärzte einzuführen. Wir haben jetzt weitere Wortmeldungen. Ich glaube, ich habe die Reihenfolge irgendwie so halbwegs noch im Griff. Ich glaube, die Frau Professor Heinz und ich glaube, Sie waren als Nächster und der Dr. Zeitelhofer.
Es ist ja selten, dass ich jetzt noch zu den Jüngeren gehöre. Aber was mir wirklich Sorge macht, ist die Spaltung in der jüngeren Generation. Wir wissen noch, wie es war. Ich habe persönlich die Toleranz im Roten Hanusch-Krankenhaus als Schwarze erfahren. Es gab eine Freundschaft mit der Liesel Petermann. Wenn wir heute von nichts mehr wissen wollen und unreflektiert umbenennen, dann erinnert mich das an 1984. Wir sollen sehr wohl die Zeit gedenken, aber auch wissen, dass wir die Gnade der späten Geburt hatten. Wer weiß, wie wir unter einer Diktatur uns verhalten hätten, ehrgeizig, wie junge Ärzte sind. Warum kreidet man die Homöopathie an, weil sie wissenschaftlich nicht bewiesen ist und vielleicht ein Placebo, aber niemals, weil sie eine Nazi-Medikation ist. Das finde ich nicht richtig. Ich warne so sehr davor, dass wir gezwungen sind, die Geschichte wiederzuerleben. In meiner Zeit, Wir haben nicht gefragt, wer jüdisch ist und wer katholisch. Ich komme aus einer katholischen Schule. Aber es wurde bei uns der Unterricht sehr genau gesagt, was sich in der Nazizeit abgespielt hat und wie sich das Kloster durchschlängeln hat müssen. Dass das Narben macht, dass das traumatisiert, dass das über die Generationen vererbt wird. Wir wissen heute viel aus der Traumatologie. Wollen wir wirklich wieder eine Spaltung oder wollen wir eine Versöhnung, indem wir allen die Hand reichen? Sonst werden wir wieder Krieg führen. Und das ist vielleicht das Schlimmste, was ich fürchte. Noch mehr fürchte ich den Krieg in den Köpfen und die Auslöschung der Vergangenheit durch Umbenennung. Danke.
Ich glaube, Sie haben sich gemeldet, ja.
Rainer Dörflinger, Allgemeinbehandler. Ich habe zwei Fragen. Einerseits der nette Begriff autochthone Provinzialisierung ist irgendwie recht geschmackig. Vielleicht wäre es nicht gut, auch vom Historischen hin etwas genauer noch den Inhalt dabei hineinzunehmen, was das bedeutet im Hinblick auf den Kontext. Die zweite Geschichte, 1947, 48 bis 55 gab es die Alliierten als Befreiungsmacht eigentlich in Österreich. Was mir auffällt, wie ist der Einfluss der alliierten Mächte eigentlich im Zusammenhang auf die Resozialisierung oder Wiederintegrierung oder auch zur Reinigung von Nazi-Elementen anhand jetzt der Gesellschaft der Ärzte oder der Universität Wien? Ich finde, es gibt sehr wenig darüber zu wissen, weil entweder gab es sehr wenig oder bin ich einfach nur unwissend.
Ich komme vielleicht zuerst noch einmal auf die Ausführungen zum Wolfgang Denk zurück. Also ich war vor einigen Jahren bei einer Konferenz, wo das besondere Renommee von Denk durchaus auch vorgebracht wurde, als Grund dafür, dass er 1938 nicht enthoben wurde. Und tatsächlich war er als Mitglied der Wiener Bürgerschaft, also die im Dolphus-Schuschnigg-Regime auf den Gemeinderat folgte, aber auch etwa als Gast der katholischen Akademikergemeinschaft, nicht für die Nazis nicht ganz unverdächtig, und es spricht doch etwas dafür, dass sein wissenschaftliches Renommee dann sozusagen auch dafür, also zumindest mitbewirkt hat, dass er dann 1938 keinen Repressalien ausgesetzt war. Der Einfluss des CV in den 50er und 60er Jahren wird sicher überschätzt, auch in der Medizin. Allerdings, was wir vielleicht nicht klar genug ausgeführt haben, war, dass der Einfluss dieser katholischen Eliten vor allem auf der Funktionärsebene nach Kriegsende sehr, sehr hoch war und extrem viel Gestaltungsraum gegeben war. Wenn man sich es anteilmäßig anschaut in der Professorenschaft, zeigt sich natürlich ein anderes Bild. Was die Alliierten betrifft, so hatten die sehr wohl großen Einfluss darauf, allerdings eher auf die Gesetzgebung. Ja? Also wie dann 1946 die Entnazifizierung mehr an Fahrt aufgenommen hat, das war durchaus auf Druck der Alliierten zurückzuführen. Allerdings zeigte sich dann bereits 1946, 47, dass der sogenannte Kalte Krieg dann sozusagen im Anlaufen war und die Enthebung von Nationalsozialisten oder die sogenannte Entnazifizierung dann doch zunehmend in den Hintergrund trat. Der Begriff autochthone Provinzialisierung geht auf Christian Fleck zurück, und ich lasse vielleicht einfach Klaus Taschwer fortsetzen.
Ja, also mehr oder weniger wörtlich übersetzt ist es eine selbstverschuldete Verdorfung, die in Österreich nach 45 passiert ist. Und für die Wissenschaft, glaube ich, lässt sich das ganz gut argumentieren, als halt einfach dieser internationale Anschluss lange versäumt wurde. Es gibt mittlerweile auch Zitationsanalysen für die medizinische Fakultät nach 45, was immer man davon halten mag, aber sozusagen so einigermaßen international aufgeschlossen hat man da in den 80er, 90er Jahren, was auch damit zusammenhängt, dass man halt auch weniger Englisch publiziert hat, aber das ist halt Teil dieser Provinzialisierung beziehungsweise ja, wie es Fleck eben nennt. Ich sage vielleicht noch ein Wort oder zwei Worte zu dem, was Herr Wollner gesagt hat, weil wir Denk herausgestrichen haben und dass die Katholiken bzw. der CV möglicherweise für die Medizin nicht so wichtig gewesen sein als in anderen Bereichen wie der Akademie der Wissenschaften, wo es sicher evidenter ist. Wir haben eingangs diesen Brief von Arzt so gut erhalten ist, zitiert. Es gibt einen anderen Brief von Arzt ein paar Monate vorher, wo es darum geht, den Leopold Schönbauer, einen nationalsozialistisch belasteten Chirurgen, wieder an die Universität Wien zurückzuholen. Und da hat Arzt ja wohl ein Empfehlungsschreiben verfasst. Was ich damit sagen will, ist, dass es, glaube ich, diesen Arzt war sicher Antisemit, also dass diesen Personen die nationalsozialistischen Kollegen zweifellos näher waren nach 45 als jene, die 38 ins Ausland geflüchtet sind. Und in gewisser Weise waren sie Steigbügelhalter dafür, dass es zu dieser doch relativ großen Reintegration von Nationalsozialisten kam. Und was man sich auch noch einmal anschauen müsste, auch im Fakultätenvergleich, also wir haben gesagt, der Anteil der Nationalsozialisten im Professorenkollegium bis 45 war besonders hoch. Ich glaube, wenn man sich auch die Funktionsträger ansieht, der medizinischen Fakultät nach 45, also auch hier bis in die 70er Jahre mit Zeitelberger, also gab es immer wieder Nationalsozialisten, die Dekane oder auch Rektoren der Universität. Ja, 80er Jahre, es fallen uns viele, viele Personen ein. Insofern stimmt es sicher, dass jetzt im Vergleich zu anderen Fakultäten und Institutionen, Denk war ja auch kein CVer, sozusagen die Reintegration der Nationalsozialisten in der medizinischen Fakultät möglicherweise besonders stark war. Wie gesagt, noch einmal mit dem Argument, behilflich waren ihnen möglicherweise die Katholiken unmittelbar nach 45.
Ich glaube, du wolltest... zum Schluss, ja. Wir haben noch eine Frage im Chat. Darf ich die kurz vornehmen, weil die schon länger im Chat gestellt wurde von Johanna Meyer-Lenz. Welche Rolle spielt die katholische Kirche in dieser Restaurierungsphase? Wie ist man mit den so gebannten, aus politischen Gründen 1938 Entlassenen umgegangen? Genauso oder ist ein Großteil wieder integriert worden?
Ja, bei den aus politischen Gründen Enthobenen sah die Sache ganz anders aus. Also der Großteil von diesen war ja auch nicht emigriert. Das heißt, die waren tatsächlich in Wien und anderswo, standen sozusagen bereit. Dadurch, dass an der Universität Wien, aber auch an anderen wissenschaftlichen Institutionen bereits in der Zwischenkriegszeit politisch eher links oder im liberalen Bereich zu verortende Persönlichkeiten hinausgemustert worden waren, war da überwiegend ein Großteil dieser politisch Enthobenen dem katholischen Milieu zuzuordnen, viele im Dollfuß-Schuschnigg-Regime involviert gewesen, und die kehrten fast ausnahmslos an die Universität zurück, darunter eben auch maßgebliche Funktionäre wie der erste Nachkriegsrektor Ludwig Adamowitsch. Dass sich die katholische Kirche jetzt an sich als Institution groß engagiert hätte, war meines Erachtens auch nicht wirklich möglich, weil ja einzelne Proponenten oder ihr nahestehende Persönlichkeiten dann ja tatsächlich auch die maßgeblichen Funktionen eingenommen hatten 1945. Mhm.
Ich wollte noch eine kurze Anmerkung zu Leopold Arzt machen, weil er in meinem Beitrag dann auch vorkommen wird, und das passt, glaube ich, auch ein bisschen zu den letzten Wortmeldungen hier. Also ich glaube schon unbedingt, dass er ein Gegner des Nationalsozialismus war. Die Sitzungsprotokolle der Gesellschaft der Ärzte nach 1945 sind ja interne Papiere, und da lässt sich anhand der Wortmeldungen schon, lassen sich Differenzen zwischen den Wortmeldenden erkennen, und Leopold Arzt gehört also 1945, 1946 sicher zu denen, die eher für schärfere Maßnahmen gegenüber den ehemaligen Nazis ist. Aber insgesamt und auch zu dieser Debatte des Einflusses schwarzer katholischer Eliten. Man muss, glaube ich, aber auch ein Stück weit von einer Ambivalenz ausgehen. Ich meine, Motivationslagen sind natürlich schwer zu hinterfragen, aber auch es gibt auch Antisemiten außerhalb des Nazi-Lagers, natürlich in anderen politischen Lagern. Und ich denke, selbst Antisemiten, wie es wahrscheinlich Leopold Arzt waren, haben oder sicher waren, haben Phasen offenbar, wo sie die initiativ werden, um ehemalige jüdische Mitglieder wieder Kontakte zu ihnen zu knüpfen. Also das werde ich dann präsentieren im Anschluss.
Danke, Herr Dr. Zeitberger. Herr Professor Berger.
Ja, zwei kurze Bemerkungen. Das eine, die Frage, die der Rainer Dörflinger aufgeworfen hat, nämlich die Frage des Einflusses der Besatzungsmächte Österreichs auf die Universitätspolitik. Ich weiß nicht, ob es zur Universität Wien dazu Forschungen gibt, ist mir nicht bekannt. Mir ist aber eine sehr ausführliche Arbeit über die Universität Hamburg bekannt, in der herausgearbeitet wurde, dass etwa mit Beginn der 50er Jahre die Besatzungsmächte aufgehört haben, Einfluss auf die Universitätspolitik zu nehmen, und das übertragen wurde an die gerade wieder entstandenen deutschen Institutionen, und dass sich dieser Übergang sehr problematisch hinsichtlich der Wiederkehr der ehemals Belasteten ausgewirkt hat. Also möglicherweise ist hier eine Parallele in Wien zu sehen, ich weiß es nicht. Zweite Anmerkung. Ich erinnere mich an ein Erlebnis, als ich 1983 Mitglied des Akademischen Senats gewesen bin, wurde im Akademischen Senat seitens des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes der Antrag gestellt, das Archiv, das Personalarchiv der Universität Wien wissenschaftlich beforschen zu können, und dieser Antrag wurde im Akademischen Senat mehrheitlich abgelehnt, mit Hinweis auf die noch zu schützenden Persönlichkeitsrechte lebender Personen. Und wenn die Frau Kollegin Heinz betont, dass sie warnt vor Spaltungsbildungen, da schließe ich mich ja an. Aber ich meine, dass das, was durch dieses Projekt hier geleistet wird, nicht unter diese Überschrift zu stellen ist, sondern dort geht es tatsächlich um die Aufarbeitung historischer Zusammenhänge, auf die man nicht verzichten sollte. Gut, dann habe ich es missverstanden, dann nehme ich das zurück, hat das mit Ihnen nichts zu tun, aber die Betonung, dass dieses Projekt für diese Aufarbeitung sehr wichtig ist, die noch in den 80er Jahren de facto von Universitätsbehörden verunmöglicht wurde. Und letzte Bemerkung zur Person Arzt. Ich erinnere mich an eine Bemerkung der ehemaligen Gesundheitsministerin Ingrid Leodolter, die mir in den 70er Jahren gesagt hat, es weiß ja keiner, in den 50er Jahren ist in dieser Fakultät keiner was geworden, der nicht in der Euserkirchen vor dem Herrn Arzt auf die Knie umgerutscht ist. So viel zur Anmerkung, nur eine Episode.
Danke.
Mein Name ist Tenner. Ich bin ein Kinderpsychiater und fühle mich hier als Kind. Ich bin erst 69 Jahre, war erst im Jänner 70. Und ich nehme das auch gleich zurück, was die Frau Professor gesagt hat, weil das war eigentlich der Grund, warum ich mich gemeldet habe. In Österreich durchaus üblich, auf Versöhnung irgendwie abzuzielen. Diese wissenschaftliche Forschung sollte dazu dienen, unversöhnlich zu sein gegen Antisemitismus, unversöhnlich gegenüber Doppelstandards und Ausgrenzung und Rassismus jeder Art. Und in diesem Sinne bin ich nicht versöhnlich. Und noch zum Herrn Professor Tuchmann, ohne Weinerlichkeit und vollkommen mit einem guten Lächeln kann ich sagen, oh ja, also ich habe Antisemitismus durchaus erlebt und rutscht bei mir ab, ist schon in Ordnung, aber ich könnte nicht sagen, dass ich in meiner Karriere in verschiedensten Stellen, wo ich halt war, Antisemitismus nicht gespürt hätte. Möglicherweise ist es aber auch individuell verschieden, wie Juden, Jüdinnen auf Antisemitismus sensibel sind und spüren. Ja? Also könnte ich schon berichten. Aber wie gesagt, ohne Weinerlichkeit. Ich wollte es nur erwähnt haben. Danke.
Danke.
Ja, eins noch. Ach so. Ich habe gesagt, dass ich bald 70 bin, weil ich mich kränke, dass hier keine jüngeren Kolleginnen und Kollegen sind. Das war der Grund, warum ich das erwähnt habe.
Ja, es können es auch sind manchmal. Da. Oder red noch mehr. Es können auch manchmal Komplimente Antisemitismus sein. Mir ist es passiert von einem Vorgesetzten, der mich nach meinem Vater gefragt hat und seiner Karriere. Habe ich gesagt, das Wichtigste war, dass er bei meiner Mutter geblieben ist und ja damit das Leben gerettet hat. Und darauf schaut er mich entsetzt an und sagt, mein Gott, Sie sind ja so sympathisch, dass man gar nicht glauben kann, dass Sie eine Jüdin sind. Also das ist Ärger, als wenn er mal Salut gesagt hätte, weil das zeigt, was man eben von Juden hält. Aber was ich nur sagen wollte zur Person Schönbauer, und ich lese jetzt die Schärfbiografie, und Schönbauer hat überhaupt, wie die Befreiung kam und die Nazis noch alle, die sie erwischen konnten, nehmen wollten, hat er sehr, sehr viele Menschen in der Uniklinik versteckt und hat sehr vielen geholfen. Und das war mit ein Grund, warum man sich dann für Schönbauer eingesetzt hat. Weil gesagt, da hat er persönlichen Mut bewiesen. Er hat die nicht hereingelassen. Auch Schärf hätte wahrscheinlich nicht überlebt, hätte nicht Schönbauer die Klinik so ferngehalten. Und man ist halt dem, der einem das Leben denkt, dankbar. Und ich war als Kind sehr, sehr entsetzt, wie konnte man das tun und warum hat man nicht. Und heute bin ich so weit und sage, ich habe nie in einer Diktatur gelebt und ich weiß nicht, welchen Mut und welche Anständigkeit ich in einer Diktatur hätte.
Ja, vielen Dank. Herwig, du verzichtest auf deine Wortmeldung. Können wir uns darauf einigen, dass wir diese Sitzung jetzt schließen. Vielen Dank an alle Beiträge, an die Referentinnen und Referenten. Als Vizerektorin für Lehre möchte ich einfach sagen, wir haben eine enorme Verantwortung für unsere Studierenden und es wird dann im zweiten Block auch Herwig Cech entsprechend über die Lancet Commission, über den Report auch berichten. Wir nehmen das enorm ernst in der Universität und es gibt in diesem Bericht einen großen Teil eben, wo es darum geht, um Education, Teaching und wie wir diese nächste Generation ausbilden, sensibilisieren und dass sie auch die Zusammenhänge verstehen und dass sie wissen. Und das machen wir gemeinsam und wir dürfen dann nächste Woche mit einer großen Ringvorlesung im Zusammenhang mit der Lancet Commission mit dem Report beginnen. Und wir haben mittlerweile auch unsere medizinhistorischen Curriculum-Anteile verdoppeln können und wir sind sehr froh, dass wir den Herwig Cech jetzt auch als Professor für Medizingeschichte genau mit diesem Schwerpunkt haben. Möchtest du noch Schlussworte sagen? Dann danke vielmals für diesen ersten Block und wir haben bis 16 Uhr dann Pause. Dankeschön.